Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Römer 1, Vers 20. Und ich möchte euch mit dieser, wie ich finde, ermutigenden Bibelstelle zur heutigen Predigt herzlich willkommen heißen. Warum finde ich die Bibelstelle ermutigend? Weil sie aussagt, dass es ganz einfach ist, Gott zu finden. Man braucht sich nur die Natur anzuschauen. Wenn wir die Natur anschauen, dann sehen wir seine ewige Kraft. Wir erkennen seine Gottheit. Schaut euch mal dieses Bild an. Was seht ihr? Ich sehe, dass wir es in der Stadt geschafft haben, die Natur ziemlich komplett auszublenden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht nicht mal mehr Sterne in Berlin. Naja, wir werden heute mal ein bisschen über den Rand der Berliner Luftverschmutzung hinausgehen und ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse hier drin es zulassen, dass ihr ein paar schöne Aufnahmen von der Natur sehen könnt. Vielleicht könnten wir diese Lichter hier ausmachen. Danke, Joni. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich so gefühlt, ich möchte von Gottes Größe reden. Es liegt mir einfach auf dem Herzen, mal wieder einfach nur von seinen Wundern zu reden. Dann musste ich an meine allererste Predigt denken. Kann sich jemand von euch noch an meine allererste Predigt erinnern? Die war noch nicht meine Frau damals, aber vielleicht, ja. Tina hat die Hand gehoben. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich kehre nämlich zurück zu meiner allerersten Predigt. Wäre ja schlimm, wenn ihr die alle noch vor Augen hättet. Ich habe nämlich nachgesehen, meine allererste Predigt, die ich genau über dieses Thema geschrieben habe, das mir so auf dem Herzen liegt, und habe festgestellt, es ist ein Jubiläum. Es ist 10 Jahre her, dass ich diese Predigt gehalten habe. Meine allererste Predigt, fast auf die Woche genau. Und habe ich gedacht, Recycling steht ja hoch im Kurs heutzutage. Feiere ich mein Jubiläum damit, dass ich die Predigt nochmal hervorhole. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. So sah ich aus vor 10 Jahren. Lang ist's her. Das ist tatsächlich ein bewegender Monat gewesen, weil dieses Bild stammt aus der gleichen Zeit. Und es ist mein Verlobungs. Es ist ein Bild von meiner Verlobung, von Jimena und mir. Ich habe festgestellt, so viel habe ich mich gar nicht verändert. Never change a winning look. Genau, es war eine tolle Zeit, muss ich sagen, aber war auch eine harte Zeit. Ich habe aus der gleichen Zeit einen Ordner gefunden mit 44 Absagen auf Bewerbungen. Ich war frisch von der Uni im Sommer des Jahres zuvor und habe dann über ein halbes Jahr nach Arbeit gesucht. Genau. Ja, war also auch eine harte Zeit, aber zurück zur Gegenwart. Ich blende das mal aus, es lenkt wahrscheinlich zu sehr ab. Was kann es Besseres geben, als über Gottes Größe zu reden? Und lasst uns heute mal gemeinsam auf ihn schauen. Wir haben gerade gelesen, dass eine hervorragende Art und Weise, auf Gott zu schauen, ist, seine Werke zu sehen. Es heißt, er wird ersehen aus seinen Werken. Die Schöpfung schreit förmlich heraus, dass es Gott gibt. Psalm 8, Vers 2, da heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, in der Natur Gott zu finden. Und wir werden heute mal gemeinsam hoch zu den Sternen schauen. Aber es gibt noch ganz andere Arten, wie wir in der Natur Gott sehen können. Ich zum Beispiel bin sehr davon fasziniert, wie der menschliche Körper im Detail funktioniert. Nicht, dass ich verstehen würde. Aber überlegt euch das mal. Gott baut da eine Maschine, die 80 Jahre lang im Hochleistungsbetrieb laufen soll, manchmal noch deutlich länger, die sich ständig selbst erneuert, die sich ständig selbst repariert. Ich habe mir zum Beispiel letzte Woche in den Daumen geschnitten und kann gar nicht schnipsen. Aber ich weiß, nächste Woche ist das wieder weg. Die sich ständig an neue Umwelteinflüsse anpasst. Und alles gebaut aus winzig kleinen Zellen, die völlig individuelle Funktionen ausüben, die wie durch ein Wunder perfekt miteinander harmonieren. Jede dieser winzig kleinen Zellen wird vom Körper mit Nährstoffen ernährt. Und wenn etwas nicht stimmt, gibt es verschiedene Wege, diese Zelle die Information an den restlichen Körper transportiert. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, wie um alles in der Welt kann das überhaupt funktionieren? Das übersteigt meinen Verstand völlig. Was für ein unglaubliches Wunderwerk von Gott. Und selbst wenn am Ende diese Zellen nur einen Wurm formen, dann ist es doch ein Kunstwerk und ein Meisterwerk und wir sind überhaupt nicht in der Lage, das auch nur annähernd zu kopieren. Viele Menschen fühlen sich Gott besonders dann nah, wenn sie in den Bergen sind und so die Natur sehen. Christian Herbst hat mal erzählt, dass er in den Bergen des Himalaya saß und da zum ersten Mal begriffen hat, wow, es muss einen Gott geben. Eine Erkenntnis, die sein Leben radikal verändert hat. Aber wir brauchen gar nicht ins kleinste Detail der menschlichen Zelle gehen oder zum Dach der Welt auf den Himalaya hochsteigen, um Gott zu finden. Es reicht, wenn wir uns einfach an den See setzen und uns die Enten anschauen. Und dann auf einmal verstehen wir, wie unwichtig und unwirklich unser Alltag eigentlich ist. Ganz egal, ob ich komplizierte Computerprogramme entwerfe oder Autos baue. So eine einfache Ente in ihrer ganzen Schönheit ist eigentlich viel kunstvoller und schöner als alles, was wir schaffen können. Und ich brauche das. Ich brauche das, mir so Momente zu nehmen, wo ich einfach innehalte, wo ich mir die Schöpfung anschaue. Gerade dann, wenn ich Sorgen habe. Als ich damals die Predigt geschrieben hatte, hatte ich Sorgen. Es ist nicht schön, monatelang keine Arbeit zu finden und von Hartz IV zu leben. Heute liegen meine Probleme woanders. Aber wir alle kennen Römer 8, 28. Da heißt es, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Aber manchmal ist dieses Wissen genauso wenig Trost wie die Erkenntnis, dass es immer noch andere gibt, die noch schwerere Probleme haben als ich selbst. Was mir persönlich in solchen Zeiten hilft, ist immer das Gleiche, was auch Hiob geholfen hat, seinen Frust, den er hatte, zu überwinden. Und ihr wisst, wie Gott Hiob geholfen hat, als es ihm dreckig ging, als er sogar an Gottes Wohlwollen gezweifelt hat. Ich lese zwei Ausschnitte in Hiob 38, Vers 4 und 5 und dann nochmal in Vers 31. Hiob 38, Vers 4 und 5, da sagt Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gesetzt hat? Und in Vers 31 fragt Gott Hiob, kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? Löst du den Gürtel des Orion auf? Eigentlich ganz schön hart. Was für eine Art Seelsorge soll das sein? Also bitte nicht nachahmen, ja. Aber tatsächlich war das genau das, was Hiob in dem Moment gebraucht hat von Gott. Gott weiß, was wir brauchen. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Der stand kurz davor, das Vertrauen in Gott zu verlieren. Und was hat Gott gemacht? Er hat Hiobs Blick weggerichtet von sich selbst und hin zu Gottes Größe. Und das ist vielleicht für dich und deine Probleme im Moment nicht die Lösung. Ich glaube, Gott gibt jedem von uns genau das, was wir individuell brauchen mit unseren Problemen. Aber das, was damals Hiob geholfen hat, ist auch etwas, was mir immer wieder hilft. Zurücktreten und die Schöpfung betrachten. Das Siebengestirn und der Gürtel des Orion sind ja beides Sternbilder. Und wir schauen sie uns einfach mal an. Das hier ist das Siebengestirn. auch Plejaden genannt. So, was hat Hiob wohl gedacht, als Gott ihn gefragt hat, kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? Also man könnte vielleicht sagen, kannst du es an seine Stelle im Universum bringen?
Nee.
Das hier ist der Gürtel des Orion. Sieht wunderschön aus. Und wenn hier weniger Licht drin wäre, sähe es sogar noch schöner aus. Könnte Hiob wohl diesen Gürtel auflösen, also Einfluss auf die Position dieser Sterne nehmen? Das ist ein lächerlicher Gedanke. Aber Gott könnte es. Und deshalb sagt die Schrift in Psalm 19, Vers 1, der Himmel verkündet es. Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Gott ist unglaublich mächtig. Schauen wir uns zum Beispiel mal den Stern an, der uns am allernächsten ist. So, was ist das? Die Sonne. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Das ist 100 Mal so viel wie der Erddurchmesser. Und wenn du dir nicht vorstellen kannst, was das ist, habe ich hier nochmal einen Vergleich. So, oben sehen wir die Sonne und unten, falls ihr es erkennen könnt, das ist ungefähr die Größe der Erde. Wow, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ein Glück, dass wir so weit weg sind von der Sonne, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie du dir die Sonne vorstellst, aber vereinfacht gesagt ist es nichts anderes als eine riesengroße Wasserstoffbombe, die da oben ununterbrochen vor sich hin brennt. Und dabei so unglaublich viel Energie erzeugt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Mit dem, was die Sonne in einer Sekunde abstrahlt, könnte man 1 Million Jahre lang den kompletten Weltenergieverbrauch decken. Ich habe das selber gerechnet, ja, also ohne Gewehr. Aber ich glaube nicht, dass ich mich verrechnet habe. Eine Sekunde Sonne ist 1 Million Jahre lang den kompletten Energieverbrauch von uns Menschen hier auf der Erde. Das Innere der Sonne hat eine Temperatur von 14 Millionen Grad Celsius. Ich habe gelesen, wenn man ein kirschkerngroßes Stück aus dem Sonneninneren nimmt und legt es in München ab, dann steigt die Temperatur in Berlin um 100 Grad. So heiß ist die Sonne. Ich weiß nicht, was du denkst, wie groß Gott ist. Aber ein Gott, der solche Gebilde aus infernalem Feuer machen kann, das ist kein schwacher Gott. Und dabei ist diese Sonne noch nicht mal eine besonders große Sonne. Sie ist eigentlich eine eher durchschnittliche Sonne im Vergleich zu den Sonnen, die da so im Universum vorkommen. Und wenn Gott sagt, es werde Licht, dann entstehen solche Feuerbälle. Das finde ich krass. Aber wir wissen ja, Gott hat sich nicht nur darauf beschränkt, eine einzige Sonne zu machen, was schon ungeheuerlich genug wäre. Das hier ist ein Ausschnitt aus der Milchstraße. Das ist unsere Galaxie. Und die Milchstraße besteht aus ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sonnen. 100 bis 300 Milliarden Sonnen. Das ist nur unsere Galaxie. Wenn wir anfangen würden, die Sterne zu zählen, und zwar eine Sekunde pro Stern uns Zeit nehmen würden, dann bräuchten wir 6000 Jahre dafür, nur um einmal durch alle Sterne der Milchstraße durchzuzählen. Aber die Milchstraße ist ja nur eine von vielen Galaxien. Als ich die Predigt vor 10 Jahren gehalten habe, ist man damals noch davon ausgegangen, dass es 50 bis 100 Milliarden Galaxien, so wie diese hier im Universum gibt. 50 bis 100 Milliarden Galaxien. Inzwischen ist man klüger. Inzwischen kann man schon 1 Billion Galaxien nachweisen. Um alleine diese Galaxien zu zählen, bräuchte man 32.000 Jahre. Und wenn die jetzt alle ungefähr so viele Sterne hätten wie die Milchstraße, dann bräuchte man 190 Millionen Jahre zählen, nur um jeden einzelnen Stern zu zählen. Und wir sind noch nicht mal bei den Planeten oder den Monden oder sonst irgendwas. Und jetzt kommen wir zu Gottes Größe. In Psalm 147, Vers 4 sagt die Schrift, Er allein kennt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Das ist, wie groß Gott ist. Eines unserer besten Teleskope ist immer noch das Hubble-Teleskop, das als Satellit vor der Erde schwebt und so Aufnahmen vom Weltall machen kann, die nicht von der Atmosphäre getrübt sind. Und da gibt es dieses Hubble hat mal die sogenannte Hubble Ultra Deep Field Aufnahme gemacht. Das heißt, man hat das Teleskop mal 4 Monate lang in den scheinbar leeren Raum gerichtet und Fotos machen lassen. Und das Ergebnis ist der tiefste Blick ins Universum, den jemals ein Mensch gemacht hat. Und was sehen wir? Galaxien über Galaxien, wohin das Auge reicht. Wobei ich mir nicht mal sicher sein bin, ob das Galaxien sind. Kann auch sein, dass das Galaxiehaufen sind oder Galaxiehaufen-Megacluster. So genau kenne ich mich nicht aus. Das ist also, wenn man quasi tief in den leeren Raum blickt. Das ist, was man dann sieht. Und in den letzten 10 Jahren dreht sich die Zeit natürlich weiter. Das heißt, man hat dann nochmal 10 Jahre lang Aufnahmen zusammengerechnet, die das Hubble gemacht hat, um den allertiefsten Blick, den jemals ein Mensch ins Universum gemacht hat, zu haben. Und da kommt dann der Hubble Extreme Deep Field, wie auch immer, raus. Und was sehen wir darauf? Das Gleiche. Galaxien, 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 Galaxienhaufen, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den Punkt verstanden, ja. Also wenn in 10 Jahren ich die Predigt vielleicht nochmal halte und dann das nächste Bild zeige, hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert. Genau. Ja, wir Menschen haben keine Ahnung wirklich, wie groß das Universum ist. Dieses Bild ist in gewisser Weise, dieses Foto hier, ist in gewisser Weise 13 Milliarden Jahre alt, weil 13 Milliarden Jahre war dieses Licht unterwegs, bis es das Hubble-Teleskop erreicht hat. Ich will gar nicht anfangen zu erklären, wie weit das weg ist. Das Licht liegt in einem Jahr fast 10 Billionen Kilometer zurück, nur in einem einzigen Jahr. Das heißt, wenn ich die Strecke mit einem 3-Liter-Auto nachfahre, verbrauche ich 1% der gesamten Weltölreserven, nur um ein Lichtjahr weit zu fahren. Mit einem 3-Liter-Auto. Wie unglaublich groß ist doch unser Universum. Und jetzt kommen wir zur Größe von Gott. Die Schrift sagt in Jesaja 40, Vers 12, Gott misst das Universum mit der Spanne seiner Hand. Wie groß ist das Universum? Na so. Gott ist unvorstellbar groß. Aber nicht nur das. Gott ist ein Meister der Schönheit. Wie können wir uns die Sterne anschauen, ohne über die Schönheit der Sterne zu staunen? Lass uns mal ein paar Bilder anschauen. Das hier, das sind alles, was jetzt kommt, sind Aufnahmen vom Hubble-Teleskop. Das hier ist der Sombrero-Nebel. 30 Lichtjahre entfernt. Der sieht ziemlich flach aus, ist aber tatsächlich 1000 Lichtjahre dick. Also, aber egal, wunderschön, finde ich. Oder das hier. Das ist der sogenannte Krebsnebel. Der Krebsnebel, das sind die Reste einer Supernova-Explosion, die vor nur 1000 Jahren stattgefunden hat und die damals so hell war, dass man sie sogar tagsüber, während die Sonne geschienen hat, am Himmel sehen konnte. Der Krebsnebel. Und dann haben wir den Helixnebel. Den nennt man auch das Auge Gottes. Aber in Wirklichkeit ist es kein Auge. Da will ich euch nichts vormachen. In Wirklichkeit ist es nur Gas, das ein sterbender Stern, der da im Zentrum sitzt, ausgespuckt hat. Aber wunderschön. Oder das hier. Das ist die sogenannte Whirlpool Galaxy. Und das Besondere an der Galaxie ist, dass wir tatsächlich mit dem Teleskop direkt auf die flache Seite schauen können. Das heißt, das ist für alle Forscher, die freuen sich, weil wir nicht quasi schräg oder halb schräg drauf schauen, sondern weil wir wirklich auf die flache Seite der Galaxie schauen. Heißt also auch Liebling der Astrologen, dieses Teil. Und ist wunderschön strukturiert. Und wenn wir das sehen, also ich fühle mich so, Gott ist ein unglaublicher Künstler. Was für eine Schönheit. Und es gibt Astronomen, die sagen, dass das Weltraum viel zu überdimensioniert ist, als dass Gott es für uns geschaffen haben könnte. Deshalb sagen sie, es muss auch noch anderes Leben geben, weil das Weltraum ist einfach viel zu groß dafür, dass Gott es nur für uns gemacht haben soll. Sicherlich ein interessanter Gedanke. Aber wir haben vorhin gelesen, im Psalm 19, dass das Weltall und die Sterne, die sind nicht für uns geschaffen, sondern sie sind dafür geschaffen, um von Gottes Größe zu verkünden. Und dann hat es doch genau die richtige Größe, oder? Wo sind wir in all diesen Galaxien, in all dieser Schönheit, die Gott gemacht hat im ganzen All? Wir schauen uns mal eine Zeichnung unserer Milchstraße an. Die Bilder, die ich euch vorhin gezeigt habe, waren, wie schon gesagt, größtenteils vom Hubble. Die Milchstraße ist natürlich schwierig, davon ein Foto zu machen, ne, weil wir mittendrin sind. Also eine Zeichnung. Aber wo sind wir denn hier eigentlich genau? Sicherlich im Zentrum, weil wir so wichtig sind, ne? Im Zentrum sind wir nicht. Gott sei Dank, da ist so ein schwarzes Loch, da will ich gar nicht in der Nähe sein. Wir sind noch nicht mal in einem von diesen Hauptarmen, sondern wir sind eigentlich ziemlich im leeren Bereich zwischen zwei Armen. Da sind wir. Vielleicht sagst du jetzt, an der Stelle sehe ich gar nichts. Naja, die Milchstraße ist so riesengroß und unser Sonnensystem ist so winzig klein. Wenn wir ein Bild der Milchstraße schießen würden und wir würden es so sehr vergrößern, dass es so groß wäre wie Europa, dann wäre unser Sonnensystem immer noch kleiner als ein 1-Cent-Stück. Das ist so der Größenvergleich von Milchstraße zu unserem Sonnensystem. Und wir stellen fest, wir sind eigentlich gar nicht so groß. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das die Raumsonde Voyager geschossen hat, kurz nachdem sie unser Sonnensystem verlassen hat. Vielleicht kennt ihr das schon. Aber zuerst zur Erklärung. Voyager war eine Raumsonde, die ist 1977 von der Erde gestartet und hat auf dem Weg weg von der Sonne Bilder von fast allen unserer Planeten gemacht. Und im Jahr 1990, nachdem sie 6,4 Milliarden Kilometer weit geflogen ist, übrigens weniger als ein Tausendstel Lichtjahr, hat sie ihre Kamera zurückgedreht und hat nochmal 60 Bilder aufgenommen und an die Erde geschickt. Und das nächste Bild, was ich euch jetzt zeigen werde, war eine Sensation in der Fachpresse. Es wurde 2001 zu einem der besten 10 Bilder in der Geschichte der Weltraumforschung gewählt. Das ist der berühmte Pale Blue Dot. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Solche Bilder lösche ich normalerweise von meiner Kamera. Aber das hier ist eines der 10 besten Bilder der Weltraumforschung. Warum? Also nebenbei, diese Streifen, die man sieht, das sind Reflexionen von Sonnenlicht auf der Kamera. Das kenne ich auch von meiner Kamera. Was ist das Besondere an diesem Foto? Es ist ein Bild von unserer Erde aus 6,4 Milliarden Kilometern Entfernung. Habt ihr die Erde gefunden? Ich vergrößere sie mal für euch. Und falls ihr das da unten immer noch nicht sehen könnt, da sind wir. Ein in einem Sonnenstrahl schwebendes Staubkorn. Auf diesem Staubkorn liegt die ganze Geschichte unseres Planeten. Um dieses Staubkorn haben wir uns in Weltkriegen gestritten. Auf diesem Staubkorn liegt all dein Leben, dein Lieben, alle deine Sorgen. Vielleicht sind wir nicht ganz so wichtig. Vielleicht ist mein Leben nicht ganz so wichtig in einem Milliarden Jahre alten Universum mit unermesslicher Ausdehnung, mit unzähligen Galaxien, Sonnensystemen und Planeten. In Psalm 8 heißt es ab Vers 4: Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände. den Mond und all die geschaffen hast, wie klein ist da der Mensch? Wie gering und unbedeutend. Und vielleicht fühlst du dich jetzt klein. Da kann ich dir sagen, ja, du bist klein. Aber bist du deshalb wertlos? Weil Psalm 8 fährt fort. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du, der Mensch. Aber mehr noch als das. Zum Abschluss möchte ich euch ein Bild zeigen. Ein letztes. Und das hat keinen Preis gewonnen, aber ich finde, es ist das Größte von allen. Dieser hier, den ihr hier seht, der hat all das geschaffen, was wir gerade gesehen haben. Die Bibel sagt, durch Jesus ist die Welt geschaffen worden. Und was sagt uns das? Wir sind Gott nicht zu klein. Er, der dieses ganze Unfassbare geschaffen hat, was wir gesehen haben. Er war sich nicht zu schade, um selbst auf die Welt zu kommen und einer von uns zu werden und unser Schicksal zu teilen. In Philipper 2, Vers 6 heißt es, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab all seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Gott ist sich nicht zu schade für uns. Im Gegenteil. Wir sind ihm so wichtig, dass er sogar seinen Sohn ans Kreuz hat schlagen lassen, um unsere Fehler auszugleichen. Und dieser unermessliche Gott, der jeden einzelnen Stern beim Namen kennt, der hat auch alle deine Haare gezählt, die du auf dem Kopf hast. Er kennt alle deine Sorgen. Und er hat Pläne für dich zu deinem Guten. Dieser Gott möchte eine persönliche, freundschaftliche Beziehung zu dir haben. Und ich möchte euch auffordern, schaut öfters hoch zum Himmel. Denkt daran, was für eine wunderbare Ehre es ist, diesen Gott kennen zu dürfen, persönlich kennen zu dürfen, eine persönliche Beziehung mit ihm haben zu dürfen. Gott sei die Ehre.